Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Big Pictures. Stell dir mal vor, jemand schaut dich an und erkennt innerhalb von wenigen Sekunden, wie du denkst, wie du fühlst, wo deine Stärken liegen und vielleicht sogar deine größten Unsicherheiten. Klingt verrückt? Genau darüber sprechen wir heute, denn mein Gast behauptet, das Gesicht eines Menschen ist wie eine Landkarte seiner Persönlichkeit. Kann man wirklich Charaktereigenschaften, Talente, Ängste oder sogar Verhaltensmuster im Gesicht erkennen? Ist Gesichterlesen uraltes Wissen oder reine Interpretation? Zu Gast ist heute, und ich freue mich sehr, Andreas Johann. Schön, dass du da bist.
Ja, wunderschön, Angela. Ich freue mich sehr, auch hier sein zu können. Ja.
Du bist Geschäftsführer der IQ Face Akademie, Trainer für Psychophysiognomie und seit vielen Jahren spezialisiert auf professionelles Face Reading. Und heute sprechen wir darüber, über Menschenkenntnis, Intuition, Körpersprache und was wir denn tatsächlich aus einem Gesicht lesen können. Fangen wir dich direkt an.
Wenn, ja, du sehr
mich,
gerne.
Wenn du mich anschaust, was liest du aus meinem Gesicht? Was ist das
ja,
Erste, das was dir auffällt?
Alle, ne?
Ja, klar.
Ja, also ich sehe natürlich, deine Stirn ist sehr, sehr hervorstechend. Also wir gucken uns immer als Gesichterleser das an, was einem als Erstes so anspringt. Und da ist das bei dir natürlich auch deine Stirn, unter anderem mit deiner hohen Qualität und deinem, das soziale Denken, was da dahinter steckt und natürlich auch eine Nase, die ein gutes Bauchgefühl hat und die auch immer Gas gibt.
Wir hatten ja im Vorgespräch schon mal das Thema Nase, das ist ja ein spannender Faktor und da hast du mich auch gleich darauf angesprochen, dass deine Nase ist schief.
Ja, der Nasenfaktor, genau.
Ja, genau, meine Nase ist schief, sie geht in eine Richtung, was bedeutet das für dich?
Ja, also das ist, zeigt so eine Ausrichtung an, wir haben im Gesichterlesen auch eine Einteilung von den Gesichtshälften, rechte und linke Gesichtshälfte. Und bei dir zeigt die Nase in die rechte Gesichtshälfte. Das heißt, du bist da schon auch ein bisschen ausgerichtet, was deine berufliche Seite, rationale Seite angeht. Und das kann man zum Beispiel daraus lesen.
Na, spannend. Aber jetzt mal, wie kamst du da drauf?
Ja, das ist eine spannende Geschichte. Ich habe ja von Haus aus Maschinenbau studiert und von daher ist das sicherlich jetzt nicht gerade naheliegend. Ich habe aber von Anfang an immer viel mit Menschen zu tun gehabt, weil ich von Anfang auch im Vertrieb war, erst im Konzern. Dann war ich auch solo selbstständig, über 30 Jahre Vertrieb gemacht und da haben mich die Menschen schon immer, hat es mich schon immer umgetrieben. Was habe ich für Menschen vor mir? Wie unterschiedlich sind Menschen in gleichen Situationen? Fand ich immer total spannend. Und da kam es so, dass ich auf einem großen Kongress, Vertriebskongress, mit mehreren tausend Leuten in einer Keynote gelandet bin, wo ich auch nicht freiwillig eigentlich hin wollte. Ein Kollege von mir sagte, er geht dahin zu diesem Gesichterleser. Und da sagte ich, weiß ich auch nicht. Also das kommt mir schon sehr spooky vor. Aber ich gehe halt mal mit. Und da war ich von der ersten Minute begeistert von dieser Keynote, von meinem heutigen Geschäftspartner, dem Dirk. Und da musste ich mehr wissen.
Das ist ja genau, da kommen wir direkt zum Thema, was du gesagt hast, fand ich erstmal ein bisschen spukig. Ich glaube, das ist ganz häufig die Reaktion von Menschen darauf und sagen, oh nee, was ist das denn?
Ja, spooky und die Hände gehen vors Gesicht, das sind so die Reaktionen, die ich häufig habe.
Ja. Wie ist das? Ist es zu der Frage, ist das Erfahrung, Intuition? Gibt es Wissenschaft dazu? Wie ist das?
Also es ist erlernbar. Ja? Vielleicht mal noch einen Schritt zurück. Wir machen es ja sowieso. Wir gucken immer in so ein Gesicht, ihr kennt das, du siehst jemand Fremdes, egal auf dem Empfang, auf der Straße, wo auch immer. Und dann läuft ja erstmal dieser Scanner einmal hoch runter und da siehst du, ist jemand sympathisch oder eben auch nicht. Gehe ich auf den zu, haue ich lieber ab. Und früher war es zum Überleben ja notwendig. Und dieses Reptilienhirn spielt uns da ja manchmal auch noch so einen Streich, weil das macht uns das in Sekunden schneller. Also das mal vorneweg, wir machen es sowieso. Gesichter lesen. Wir sollten uns wieder mehr bewusst machen, um dann eben auch zu sehen, was ist es, was triggert uns. Und ja, jetzt nochmal zurück zu der Frage, ist es Intuition? Insofern ein Teil sicherlich. Aber ich sage auch immer, wir sollten nochmal einen Schritt zurückgehen und nur das beschreiben, was wir sehen. Und unser Face-Map-System heißt System, weil es einfach ein System ist. Es ist nachvollziehbar, es ist erlernbar. Und es gibt auch einige Studien dazu, die das belegen.
Würdest du wirklich sagen, dass ich anhand eines Gesichtes einen Charakter erkennen kann? Oder was kann ich alles aus einem Gesicht lesen?
Ja, also ich kann schon grundlegende Fähigkeiten, auch ja, wie jemand drauf ist, Charakter, durchaus, was sind so seine Neigungen, seine Antriebe, seine Motive, das kann man schon ganz gut sehen, ja.
Worauf achtest du denn als allererstes, wenn du hier mal ins Gesicht schaust?
Eigentlich immer das Erste, was einem anspringt. Ne? Also
das, was am markantesten ist wahrscheinlich, oder?
Was am markantesten ist, manchmal sind es die Ohren, so abstehende Ohren, wie ich die habe zum Beispiel. Oder halt eine Stirn, wie es bei dir eben der Fall ist. Oder eine sehr prägnante Nase. Das kommt immer ganz drauf an. Manchmal ist es auch Kinn, Kiefer. Da lasse ich mich von dem leiten, was ich sehe.
Was bedeuten denn abstehende Ohren?
Abstehende Ohren, ja, ihr kennt das vielleicht. Du bist ja eine Afrika-Frau, bist ja sehr häufig in Afrika. Was passiert, wenn die Elefanten ihre Ohren abstellen? Dann ist Gefahrenverzug, dann sind sie auf Konfrontation, auf Angriff. Und ähnlich ist es bei Menschen auch. Abstehende Ohren diskutieren gern, sind veränderungsbereit und all diese Sachen, die damit zusammenhängen.
Hat auch die Größe des Ohrs eine Bedeutung?
Ja, Größe des Ohrs.
Okay, ich habe riesen dumbo Ohren. Was heißt das?
Große Ohren stehen auch immer für Stabilität. Ein großes Ohr, am besten auch noch mit einem kräftigen Ohrrand. Da reden wir von sehr stabilen Menschen. Und man kann auch noch verschiedene andere Rückschlüsse aus den Ohren ziehen. Weil das Ohr ist eigentlich so mit das Interessanteste, was wir uns angucken, weil das sehr ursprünglich ist. Weil da diese, ja, sonst verändern sich ja viele Dinge im Gesicht schon mal im Laufe eines Lebens, aber Ohren bleiben im Wesentlichen so, wie sie sind. Sie werden schon auch mal größer. Man sieht das häufig bei älteren Menschen, dass die auch sehr große Ohren haben.
Und große Nasen. Also
ja, und die Nasen. Also die Nase verändert sich so mit am meisten. Achtet mal da drauf. Ja, das ist ganz cool.
Spannend. Verändert sich denn, das heißt, es drückt sich auch im Leben wahrscheinlich alles aus im Gesicht, was wir erlebt haben. Also negative Erfahrungen. Weil wir ändern ja auch unser Verhalten, je nachdem, was wir Erfahrungen machen. Und wenn ich diese Neigungen im Gesicht sehen kann, muss ich das ja im Gesicht ja auch irgendwo einprägen.
Ja, also wir Gesichterleser gehen davon aus, dass das Innere das Äußere prägt. Also dass das Äußere der Spiegel des Inneren ist. Und ja, sind es Schicksalsschläge, sind es aber vielleicht auch Karriereschritte, Persönlichkeitsentwicklung. All das können wir auch im Gesicht sehen, ganz klar.
Naja,
das
dann
verändert.
Ja. Kommen wir mal auf den Punkt, wie viele Menschen lassen sich aktuell Gesichter verändern?
Ja.
Schönheits-OPs, Botox und Co. Was macht das dann mit jemandem, wenn ich meine Nase, die groß und markant ist, plötzlich in eine Stupsnase verändere?
Ja, ja, da kannst du selber mal drüber nachdenken, was macht so eine kleine Nase mit dir für einen Eindruck? Also eine große Nase ist ja prägnant, ist auch jemand, der Führung übernimmt, der gerne im Vordergrund steht. Und die kleine Nase, du kennst es von den Babys. Babys haben kleine Nasen, die sind eher, die wollen gekuschelt werden, sind klein, sind niedlich. Und entsprechend gibt es auch eine Rückkopplung. Ne? Also das wäre schon schön, wenn Menschen wüssten vor diesen OPs, was sie damit machen. Berühmtes Beispiel Jennifer Grey, die Frau mit dieser großen, gekrümmten Nase, berühmte Persönlichkeit.
Dirty Dancing.
Genau.
Mitgespielt, genau.
Ja, ja, genau. Die Dame, die da auf den Arm von Patrick Swayze über die Bühne schwebt. Und die hat auch gemeint, sie muss sich ihre Nase verändern. Nach diesem Welterfolg dachte sie zusammen mit ihrer Mutter, da geht sicher noch mehr, wenn ich noch ein bisschen hübscher aussehe. Und ihr könnt euch mal Bilder im Netz anschauen. Das ist auch sehr gut geworden. Nur ihre Persönlichkeit war weg. Sie hat nie wieder eine, ja, Rolle gekriegt, wo sie als erstes auf der Bühne steht, also wo sie eine Hauptrolle hatte, sondern immer nur in Nebenrollen.
Also das heißt, wenn ich eine Führungskraft bin, jetzt überziehe es mal, habe eine markante Nase, lass mir eine Stupsnase machen, dann bin ich keine gute Führungskraft mehr?
Ja, zumindest werde ich vielleicht nicht mehr so wahrgenommen. Ne? Also
okay.
Mein Äußeres gibt dem Gegenüber ja auch ein Signal und zeigt ihm, wie ich mit ihm umgehen kann. Auch das passiert unbewusst. Ja.
Ja.
Und dann wird man vielleicht nicht mehr so ernst genommen. Guckt euch die Nase von Michael Jackson an, ist eher sehr kindlich und manchmal wird man dann eben nicht mehr so ernst genommen. Das heißt, es ist so eine Wechselwirkung, wenn man sowas verändert im Gesicht.
Ja. Und wie ist es mit Botox? Ich meine, das machen ja auch viele mittlerweile. Ja. Die haben ja dann überhaupt keine Mimik mehr, überhaupt kein,
genau.
Das ist mehr so ein eingefrorenes.
Ja, 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 das ist halt Gift. Ne? Du vergiftest dir deine Nerven und entsprechend hast du wenig Mimik und Gestik mehr, also wenig Mimik und Bewegung im Gesicht. Und das ist natürlich schon auch ein Thema, wirkt oftmals sehr maskenhaft. Und ja, ob es schön ist oder nicht, das überlasse ich jedem.
Nee, aber du hast ja eben gesagt, wir Gesichterleser gehen davon aus, dass das Innere prägt sich im Äußeren wieder. So, also wenn ich jetzt nochmal auf die Veränderung komme, wenn wir die vornehmen, ist es dann auch Rückschluss, okay, dann verändert sich auch ein Stück weit das Innere? Oder ist es, ich verändere meine Nase, weil ich eigentlich gar nicht so bin? Oder
wie manche sind nicht mit sich selber zufrieden, sind nicht mit sich im Reinen. Das sind so Themen, die da eine Rolle spielen. Was aber auch häufig ist, und da gibt es auch Statistiken zu, ist auch ganz spannend, viele sind danach auch relativ unglücklich und haben durchaus Probleme. Es ist nicht die Frage, ob es besser wird oder schlechter. Ja, auch das muss jeder für sich entscheiden dann.
Ja, es geht auch, glaube ich, nicht um besser und schlechter, sondern es geht einfach nur darum, kann ich sehen? Was kann ich sehen? Und jetzt, es ist ja so, das erlebst du ja auch, viele Wissenschaftler lehnen ja die Psychophysiognomie auch ab, sagen, das ist Quatsch, das ist Blödsinn. Wie gehst du damit um oder wie antwortest du darauf?
Da bin ich mittlerweile sehr entspannt. Früher wollte ich die Leute eigentlich alle überzeugen, dass sie das doch glauben müssen. Und habe auch mit verschiedenen Studien das versucht. Aber das ist wie mit anderen Einstellungen oft so, wer das nicht glauben will, der glaubt es auch nicht. Dem nützen auch viele Studien nichts, die es ja ohne weiteres gibt. Mhm. Und ich lade die Leute immer gerne ein, zu mir in die Seminare zu kommen. Und meistens nach einer halben Stunde stellt sich das Thema erst gar nicht mehr, weil sie sofort Bilder in den Kopf kriegen, Bekannte, Freunde, Partner, und sehen, ja, das stimmt tatsächlich, die sind genauso, wie ich es hier lerne gerade.
Wie ist es denn? Ich habe markante Gesichtszüge, was ist ja ein markantes Kinn, was nach vorne steht, eine große Stirn. Ist es nicht alle Elemente zusammen, die ein Bild ergeben? Oder kann man wirklich anhand nur des Ohrs, nur der Nase, nur des Mundes? Oder sollte ich lieber dann eben auch den Gesamtzusammenhang mir anschauen?
Da sprichst du ein ganz wichtiges, also eigentlich so unser oberster Grundsatz, wir gucken uns nie einzelne Areale alleine an. Wir gucken uns immer korrespondierende Sachen dazu an. Ein Areal alleine, das wäre dann doch ein bisschen fahrlässig. Und deswegen ist es vielleicht auch so ein bisschen ein Verruf, weil der eine oder andere, der vermeintlich dieses Wissen hat, steckt genau darauf ein und hängt sich an einzelnen Merkmalen auf. Und der Gegenüber sagt dann, ja, aber so bin ich gar nicht. Und dann muss ich halt mir andere Areale auch noch mit dazu anschauen. Das heißt, es ist nicht so ganz einfach. Es ist so ein bisschen wie so eine alte Sprache, die man lernt. Man muss erstmal die Vokabeln lernen. Und wenn man Sätze bilden will, sprich Aussagen zu Menschen eben dann machen will, dann muss man eben das Ganze sehen und muss wissen, wie die Puzzleteile zusammengehören, wie die Wörter zusammengehören, dass es auch Sätze ergibt und auch Sinn. Ja.
Du hast ja gesagt, okay, man kann Stärken, Neigungen, solche Dinge kann man einfach erkennen am Gesicht.
Talente, Anlagen, genau.
Ist doch eigentlich dann ein prima Tool, wenn ich Mitarbeiter gewinnen will, oder? Als Einstellungs...
Ja, das ist sicherlich ein probates Mittel.
Wie wird es schon eingesetzt regelmäßig oder?
Ja, es wird durchaus in Firmen eingesetzt. Oftmals nicht so ganz offen, was ich immer ein bisschen schade finde. Aber es werden ja auch Persönlichkeitstests und Ähnliches eingesetzt. Nur finden viele, dass es dann auch eine gewisse Unschärfe hat. Und am Ende stellt man fest, nach 3-4 Monaten, dass es doch nicht so passt. Weil auf solche Tests kann man sich auch vorbereiten. Und das Gesicht lügt halt nicht, es sei denn, es ist operiert.
Würdest du auch wirklich sagen, du würdest jemanden nicht oder schon einstellen aufgrund des Gesichts?
Ja, also mein Geschäftspartner hat eine große Maschinenbaufirma gehabt mit 360 Mitarbeitern und der hat ausschließlich nach dem Gesicht eingestellt. Er hat sich keine Zeugnisse angeschaut. Natürlich ging er davon aus, wenn er einen Maschinenbauingenieur sucht, dass er auch das studiert hat. Aber ansonsten, auch da muss ich wissen, wo will ich ihn einsetzen? Soll das ein Vertriebsmensch werden? Soll das ein Entwickler im stillen Kämmerlein sein? Und da kann ich schon ziemlich genau sehen, was ich mir da einkaufe an Personal. Ja.
Kann ich auch sowas sehen, dass es zum Beispiel jemand mit der Wahrheit nicht so genau nimmt? Kann ich sowas auch erkennen?
Ja, das ist das berühmte Thema Lügen. Da werde ich auch sehr häufig angesprochen. Also ich würde mal sagen, wir erkennen keine Lügen. Wir können mal hinterfragen, wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, er ist ein total ordentlich strukturierter Mensch und ich sehe in seinem Gesicht, er ist eher chaotisch und Ordnung ist nicht so sein erster Vorname, dann würde ich das schon hinterfragen. Ob das dann eine Lüge ist, will ich mal dahingestellt lassen.
Aha. Du hast eben auch schon gesagt, dass wir eigentlich alle unbewusst psychophysiognomisch unterwegs sind.
Genau.
Weil wir ja sofort gucken, das Gesicht gefällt mir nicht oder es gibt ja auch umgangssprachlich, die Nase passt mir nicht.
Mir gefällt eine Nase nicht.
Genau. Ja, gibt's ja, das gibt's ja ganz häufig. Also Aber also ich habe das jetzt am Wochenende auch gehabt, da war jemand, ich habe mit dem riesen Ärger gehabt, dann habe ich den gesehen und habe ihn angeschaut und dachte mir, klar, dass ich mit dir Ärger habe. Okay. Aber einfach nur vom, also es gibt Gesichtszüge, die jetzt für mich extrem unsympathisch sind. Ist es so, dass ich eigentlich nach jemandem suche, der meinem Gesichtstypus ähnlich ist, oder kann man das so nicht sagen?
Ja, das ist so diese berühmte Frage, Gegenteile ziehen sich an, heißt es ja auch, oder gleich zu gleich gesellt sich gern. Also ich stelle es immer wieder fest, auch insbesondere bei Personalauswahl, dass immer wieder ähnliche Menschen angezogen werden. Oder du kennst das von Partnern, ne? Da hat sich jemand gerade getrennt von seinem Partner und Monate später kommt er wieder und da sagst du, ey, da hast du ja wieder so einen Typ ausgesucht, der dem anderen ganz ähnlich ist. Das heißt, wir umgeben uns ja schon gerne mit Menschen, die so drauf sind wie wir, die so denken wie wir. Und ich nenne das in meiner Keynote Inzucht, Sympathieinzucht.
Okay.
Weil dadurch kann keine Entwicklung entstehen und deswegen empfehle ich, auch wenn dir mal jemand nicht so sympathisch ist, geh mal auf ihn zu. Und ich glaube, da kann man häufig am meisten lernen. Ja.
Wir haben ja auch so ein Bild von dem, was attraktiv ist in unserem. Ja. Und warum sind uns in der Regel attraktive Menschen sympathischer?
Ja, aber das ist einfach ja schon mal, wie du sagst, die Definition. Was empfindet der eine sympathisch und der andere? Also das ist ja, gibt ja nicht diese eine Ansicht, was ist jetzt hübsch oder hässlich. Ja, also ich würde das mal so stehen lassen. Ja.
Kannst du im Gesicht sehen, ob einer die Anlage zum Erfolg hat?
Ja, da gibt es übrigens auch eine Untersuchung und eine Studie dazu, dass Studenten, die kriegen eine Reihe von Bildern vorgelegt und die können dir tatsächlich sagen, ob jemand erfolgreich ist oder eben nicht, mit einer sehr hohen Trefferquote.
Okay, bin ich erfolgreich?
Ja.
Muss man doch mal fragen.
Müssen
hier.
Die Studenten mal fragen, die den Test gemacht haben.
Ich finde es total spannend. Also ich finde auch total spannend, das einfach mal von seinem eigenen Gesicht mal lesen zu lassen und dann zu gucken, bin ich der gleichen Meinung. Also weil wir haben ja dieses Selbstbild-Fremdbild auch.
Ja, genau.
Das ist ja so eine spannende Geschichte. Und wenn einem jemand dann eine Analyse von dem eigenen Gesicht gibt, wird einem ja nicht alles gefallen. Es werden ja auch Sachen, wo du sagst, das sehe ich überhaupt nicht.
Nee,
oder
so bin ich nicht.
Ne? Ja, so das, bin ich nicht,
das genau. Das kenne ich sehr häufig. Ne? Ja, aber ich lasse das dann häufig stehen und ich will auch nicht diskutieren und es gibt auch nicht die Wahrheit. Und am Ende passiert es aber nicht selten, dass die Menschen dann noch mehr zugehen oder noch mal zu mir kommen und zugeben und sagen, ja, also eigentlich hast du ja recht, ne? Aber das ist was, was ich gar nicht so an mir mag. Das ärgert mich selber immer so ein bisschen. Oder sie sagen, ja, früher war ich so, heute ist es nicht mehr. Und von daher gehe ich dann immer so mit einem kleinen Schmunzeln über dem Gesicht da nochmal weg. Ja.
Jetzt nochmal ganz pragmatisch. Was sind so die typischen dominanten Gesichtszüge?
Ja, also die Nase spielt natürlich eine
Riesenrolle. Wenn die nach vorne geht und groß ist.
Ja, also auch da sagt es der Volksmund ja schon. Ne? Du hast, der ist naseweiß, ne? Der hat eine Willensnase. Das sind so, also die Nase ist sehr, sagt sehr viel über die Persönlichkeit und über den Entwicklungsstand eines Menschen aus. Ja, auch gerade bei Jugendlichen kann man schon ganz gut sehen, ist jemand schon recht weit geformt in seiner Persönlichkeit. Oder ist er eben noch kindlich? Und deswegen spricht man ja auch nicht selten von einer kindlichen Nase.
Aber was sind noch so dominante Gesichtszüge, wo du sagst, also wo man erkennt, da ist jemand schon...
Ja, Kanten, Ecken, zum Beispiel Jochbeine, Kiefer, Kinn.
Auch dieses nach vorne stehende Kinn?
Ja, dieses nach vorne stehende Kinn. Wir reden da von der Umsetzung, unteres Gesichtsdrittel. Da geht es um Handlung, um Durchsetzung. Du kennst das auch, das Durchbeißen. Ne? Hat jemand so einen Kiefer, der immer fest sich durchbeißt? Was auf der einen Seite ja mal gut sein kann, wenn man eben auch mal Vorhaben durchsetzen will gegen Widerstand. Aber es ist im Extremfall natürlich dann auch so, wenn es zu doll ist, dass man dann auch mal das tote Pferd reitet und einfach nicht aufhört. Ja. Also das sind so Dinge, Ecken und Kanten. Das ist auch im übertragenen Sinne. Das sind häufig auch Menschen, die gerne mal anecken. Ich habe das Thema oft mit Jochbeinen, starke Jochbeine. Das ist immer, das sind so die Ellbogen des Gesichts. Da kann man auch immer mit Gegenwehr rechnen.
Ach, spannender Wenn dann Begriff, noch die Ohren Ellbogen abstehen, des Gesichts.
Die Ellbogen des Gesichts, genau. Ja.
Was schaust du alles an von dem Gesicht? Ist es nur die Vorderseite oder ist es auch der Hinterkopf? Ist es was alles? Also von wo bis wo schaust du ein Gesicht an?
Also wir gucken den gesamten Kopf an. Also
auch den Hals oder hört es wirklich hier auf? Also bei unter dem Kinn auf?
Also eigentlich fangen wir ja noch weiter vorne an. Wenn es um die Naturelle geht, dann schauen wir uns ja diese gesamte Silhouette eines Menschen an. Ist er eher groß, kräftig, eckig, kantig? Ist er eher rund? Ist er eher zierlich? Das spielt schon auch eine Rolle. Aber im Wesentlichen schauen wir schon das Gesicht an, mit den vielen Merkmalen. Wir nennen das Sinne. Dann haben wir das Seitenhaupt und Hinterkopf und Oberkopf.
Also Hinterkopf auch. Also
Hinterkopf, auch. Da sind die Antriebe, ob das, was vorne im Gesicht zu sehen ist, dann auch gelebt werden kann und wie viel Energie da ist. Und verschiedene andere Dinge sehen wir auch am Hinterkopf, ja.
Also das heißt, es ist nichts für Zoom. Es ist
Okay. Also es ist schon gut, 3D zu sehen und jemand vor sich zu haben. Aber je nach Frisur und so weiter sehen wir ja natürlich auch nicht immer den Hinterkopf. Also wir sehen schon relativ viel so von vorne. Oftmals sitzen die Leute ja auch nicht so ganz frontal, sondern einfach halb im Halbprofil oder so, bewegen sich. Und da kann man schon auch in Zoom schon das eine oder andere sehen. Besser ist natürlich immer, wenn jemand vor einem steht und man das aus allen Richtungen anschauen kann.
Hat sich dein Menschenbild verändert dadurch, dass du dich mit dem Thema beschäftigt hast?
Ja, ich bin sehr viel entspannter geworden. Nicht nur mit mir selber. Ich habe ja auch so meine Ecken und Kanten, wo ich vielleicht nicht so happy mit der einen oder anderen Eigenschaft war. Da bin ich ein bisschen nachsichtiger geworden. Und ja, einer von unseren Schülern, der hat es letztens mal so schön formuliert und das kann ich nur unterstützen. Man wird sehr viel milder, sanftmütiger und beobachtet Menschen ganz anders und sagt, ja, ist doch klar, dass der das jetzt so macht. Bewundert mich jetzt gar nicht. Ich bin weniger überrascht und kann dann entspannter damit umgehen, weil ich es vielleicht auch im Vorfeld schon sehen und erahnen kann, wie wird sich mein Gegenüber verhalten.
Das heißt, du fällst nicht mehr auf die Nase mit Menschen?
Ja, das würde ich so nicht sagen. Also das, wir sind ja trotzdem Menschen geblieben und wir haben auch sehr viel Sozialisation und Umfeld, wo ein Mensch so lebt, was er auch für einen Job hat und was er auch selbst im Leben für Erfahrungen gemacht hat. Da blicke ich natürlich auch nicht in allen Details dahinter, das ist ja klar. Und das ist auch ganz gut so, dass man nicht alles weiß und sehen kann. Wie gesagt, ein bisschen Überraschung darf ja auch noch sein.
Würdest du sagen, dass Psychophysiognomie ein Tool in der Zukunft im HR- und Vertriebsbereich ist?
Ja, ich würde es mir sehr wünschen. Es ist überhaupt noch mal so ein altes Wissen dieser Menschheit, das noch mal zurückgegeben werden sollte. Und das ist auch so mein Anliegen, möglichst viele Leute auszubilden, dass man das weiß und damit umgehen kann. Und bei HR sehe ich es halt sicherlich als das Instrument, weil künftig werden die Firmen mit den richtigen Leuten am richtigen Platz sicher ganz weit vorne sein. Häufig sind es ja die richtigen Leute, aber manchmal sind sie nicht am richtigen Platz.
Wie gefährlich kann dir KI werden?
Also KI ist sicherlich ein Thema. Das wird mir nicht gefährlich. Das kann eher mal unterstützen. Aber es ist die Frage, wird es im Alltag eingesetzt werden können? Wenn du mit deinem Gegenüber sprichst, wirst du ihm sagen, da guck erst mal in mein Handy, scanne mal dein Gesicht ab und dann warte ich die Analyse ab. Also es ist schon so, dass es mir sehr wichtig ist, dass das Menschliche bleibt, dass der Mensch das lernt, dass man da verantwortungsvoll mit umgeht. Und KI mal unterstützen.
Ich glaube, das ist das Entscheidende, verantwortungsvoll mit dem Thema umzugehen. Genau. Also zu sagen, okay, also dieses Halbwissen möglichst nicht oder mit einem Halbwissen nicht unbedingt in ein, was weiß ich, Einstellungsgespräch gehen und einen Menschen danach bewerten wegen einem Merkmal, sondern wirklich zu sagen, hey, da hole ich mir lieber einen Profi, der davon Ahnung hat, bevor ich selber, sag ich mal, laienhaft dran rumdoktore.
Ja, ist ein scharfes Schwert, das kriegt auch nicht jeder in die Hand.
Genau. Ja. Welche Eigenschaft, würdest du sagen, wird im Gesicht am häufigsten vielleicht auch mal falsch interpretiert? Welches Merkmal? Weil das vielleicht so mit anderen Merkmalen zusammenhängt.
Ja, da habe ich mir noch wenig Gedanken drum gemacht. Also ich höre oft, ich habe schon öfter mal gehört, wenn jemand so ein prägnantes Kinn hat, das nach vorne geht. Und dann sagen viele, auch meiner Schüler, dann sagen, ja, der hat doch so ein Kinn, aber der handelt doch nicht. Und da muss ich halt immer noch mal genauer hingucken. Ist da noch mal eine Benimmfalte mit dabei? Ist eine Kritikempfindlichkeit dabei?
Moment mal, Kritikempfindlichkeit ist, wenn was, weil du gerade gemacht hast, wenn das Kind
so, eine Vertiefung am Kinn, das hält noch mal zurück.
Aha. Aber trotzdem würde ich jetzt noch mal gerne auf so ein paar Merkmale eingehen. Ich finde das ja immer mega spannend. Wenn ich mir die Augen anschaue, was sind so Merkmale, was kann man an den Augen erkennen?
Ja, du kennst das ja auch selber schon. Wie ist der Blick? Ist er eher stechend? Ist er eher so fokussiert? Ist er eher weit? Und mal sehen verschiedene Dinge noch dazu. Wortschatz, solche Dinge ist ein Thema, was die Augen angeht. Sind die Augen verschlossen? Sind sie weit offen? Aber ich glaube, das machen wir sowieso. Und die Augen ist der Spiegel der Seele, sagen ja viele auch. Wir haben es jetzt gar nicht so sehr im Fokus, weil es spielt natürlich eine Rolle, aber nicht für uns die erste Geige.
Aha. Also ich habe mal gehört, dass es hier über den Augen diesen Wulst gibt. Ja,
die Unterstirn.
Genau, dass das noch eine starke Bedeutung hat.
Genau. Also ja gut, also wenn du es soweit siehst, noch das Umfeld mit dazu.
Ja.
Klar, da sitzen sehr viele Sinne, wie wir das nennen. Das fängt an mit einem Überblick. Du hast eine sehr breite Nasenwurzel zum Beispiel. Das zeigt mir, dass du auch mal mehrere Sachen gleichzeitig kannst und nicht so schnell genervt bist, wenn von allen Seiten verschiedene Themen an dich herangetragen werden. Da behältst du ganz gut den Überblick. Ja, dann sind so Formen, Raum, Sehen, Ordnung auch. Das sind solche Sinne, die an der Unterstirn verortet sind, ja.
Also mega spannend. Jetzt nochmal eine Sache. Wenn wir das alles so gut lesen könnten, ja. Wir haben ja gerade auch, ich will das gar nicht lange ausbauen, aber mal kurz anschneiden. Wir haben ja aktuell viele interessante Persönlichkeiten in Wirtschaft und Politik. Wäre es dann nicht hilfreich, auch mal zu überlegen, Mensch, wie geht man mit diesen Menschen rum, allein über die Psychophysiognomie, um vielleicht ein Problem zu lösen, anstatt in Ärger zu gehen?
Ja, also ich sag's mal so, den einen oder anderen hätten wir vielleicht gar nicht in der Politik, wenn viele das Gesicht da lesen könnten. Aber auch da möchte ich nicht so sehr in die Details gehen, weil öffentliche Personen...
ich wollte jetzt auch nicht einzelne Personen mit dir auseinandernehmen. Das hatte ich auch gar nicht vor. Aber es geht mir nur darum zu erkennen. Also, weil wir häufig ja im Nachhinein sagen, das hätten wir nicht gleich sehen können.
Genau.
Oder, aber wie wäre es denn damit, vorher mal hinzuschauen oder zu sagen, hey, was habe ich da eigentlich für eine Persönlichkeit vor mir?
Genau.
In welcher Position? Und ist vielleicht die Position nicht so schlau für diesen... Eigenschaften.
Der eine oder andere hat vielleicht ein extrem starkes Ego, was man wirklich gut sehen könnte. Das wäre zum Beispiel was, wo man sagen wird, okay, muss der in die Politik, wo sind die Interessen? Und entsprechend wäre das ein Thema.
Wo siehst du die Psychophysiognomie jetzt mal so in den nächsten 5 Jahren?
Ja, also ich kann ja jetzt schon auf 15 Jahre zurückblicken. Diese Themen, die du angesprochen hast, Skepsis, und Zurückhaltung, vielleicht auch komplette Ablehnung, das bröckelt doch sehr in den letzten 5 Jahren zumindest, merke ich, dass die Offenheit immer weiter da ist. Und ich sehe auch sehr viele Kollegen, die so wie Pilze so langsam aus dem Boden sprießen. Wir bilden natürlich auch viele Menschen aus. Also ich fände es schon cool, wenn es viral ginge, weil es wirklich ein Tool ist, was sehr viel Entspannung und für ein friedliches Miteinander sicherlich auch ein wichtiges Tool ist. Und letztlich die Sprache, die erste Sprache der Menschheit, und die sollten wir alle wieder sprechen können.
Mhm. Das ist ein schöner Satz. Die erste Sprache der Menschheit, die wir alle wieder sprechen können sollten. Jetzt ganz kurz zu dir. Du bildest aus, das hast du schon erwähnt. Du sitzt im Saarland, bei Saarbrücken in der Nähe.
Genau.
Und das heißt, wenn jemand Interesse hat und sagt, jetzt würde ich ja doch gerne mal ein bisschen mehr wissen, hier ist hier in der Beschreibung auch die Kontaktdaten von dir drin. Das heißt, dann kann jeder sagen, ich würde doch mal gerne Ausbildung machen zu dem Thema. Mal ganz kurz, wie lange dauert diese Ausbildung?
Ja, also wir bieten es einfach an, erstmal reinschnuppern, so 4 Stunden. Da kann man schon mal ungefähr sehen, fange ich was mit dem Thema an, berührt es mich, habe ich da Lust drauf, ist das was für mich? Und ansonsten haben wir die Ausbildung in 3 Blöcke geteilt. Wir fangen mit einem Basic-Seminar an mit 3 Tagen. Und haben dann ein Advance mit 4 und den Professional, wer ganz tief rein will, zum Beispiel Themen für HR und so weiter, Personalführung wäre auch nicht schlecht, da sollte man nochmal 5 Tage investieren. Da ist man schon sehr tief drin und dann kommt es halt ans Üben. Ne?
Also gesamt 12 Tage, wenn ich jetzt so richtig mitgerechnet habe.
Ja, das ist sehr gut mitgerechnet. Ja, und wer dann noch viel Lust hat, und sind wir auch immer sehr froh, wenn sich Leute dafür entscheiden können, können wir nochmal 4 Tage drauflegen bis zum Trainer. Und dann...
Okay, dann, also wenn jemand einen neuen Job sucht und was ganz Neues machen will, dann in 16 Tagen zum Trainer, dauert natürlich eine Zeit.
Ja, also klar, die 16 Übung. Tage, ja, wir haben das hier und da schon mal kurz durchgezogen, aber es braucht eine Zeit. Und da sind wir wieder so ein bisschen bei der KI, weil es gehört ja nicht diese Sprache dazu, die zu sprechen mit den Vokabeln und dem Satzbau, sondern es gehört auch die Übung dazu, wie natürlich auch bei jeder Sprache. Und das Sehen, das Formensehen ist wichtig. Und die Datenbank, die man so im eigenen Kopf halt hat, die muss ja erstmal mit Nasen, Ohren, Mündern und alles Möglichen gefüllt werden, dass man ein Gefühl dafür kriegt, wie ist jetzt die Ausprägung und wie kriege ich das zusammen.
Ja, die Zeit rennt. Ich mache mal ziemlich zum Ende des Podcasts, gebe ich meinen Gästen gerne 5 Begriffe.
Okay.
Und würde dich bitten, kurz dein Statement dazu abgeben, in 1-2 Sätzen, einfach mal kurz, was du dazu zu sagen hast.
Okay, bin gespannt.
Der erste Begriff ist Menschenkenntnis.
Ja, Menschenkenntnis ist was, was nicht nur Erfahrung ist oder sein sollte, sondern was man auch ein bisschen professionalisiert und vielleicht entemotionalisiert lernen könnte.
Mhm. Der zweite Begriff ist Manipulation.
Ja, Manipulation ist sicherlich was Negatives und das sehen wir schon als Gefahr. Aber die Menschen, die bei uns ausgebildet sind, sollten davon frei sein möglichst. Wobei wir natürlich immer viel manipulieren, jeden Tag, jeder Mensch manipuliert. Das muss ja nicht nur negativ sein.
Der dritte ist Authentizität.
Ja, das wahre Gesicht wieder zeigen und sich entsprechend verhalten, sich nicht verstellen. Das wäre auch so ein Wunsch für mich an die Menschheit.
Der vierte ist Intuition.
Ja, die Intuition sollte natürlich auch nicht verloren gehen. Auch ein spannendes Feld, was man eben auch nicht lernen kann.
Mhm. Der fünfte ist Selbstbild.
Selbstbild, ja, bei uns stehen immer Spiegel auf dem Tisch, wenn wir Schulung machen. Selbstbild ist natürlich was, was reflektiert werden möchte und auch sollte. Und ich glaube, am besten fangen wir immer bei der eigenen Nase an.
Aha. Und ich ergänze noch einen 6. Begriff, weil was jetzt die Zuhörer und Zuschauer nicht wissen, ist, dass auch ich meine Wurzeln so ein bisschen im Saarland habe. Und jetzt habe ich einen ganz spontanen Begriff, Saarbrücker Bratwurst.
Ja, das ist auch die Currywurst und das sollte jeder mal probieren. Also gibt es nicht nur in Berlin oder wo auch immer die Städte dafür bekannt sind. Also ja, unbedingt probieren.
Absolut. Und am Schluss würde ich gerne dir einfach nochmal das Wort geben. Was ist das, was ich noch nicht gefragt habe? Oder gibt es etwas, wo du sagst, das möchtest du gerne noch sagen?
Ja, wir haben schon relativ viel jetzt geredet. Muss ich gestehen, also, ist jetzt, wir haben schon relativ viel gesprochen und ich würde mir, wie gesagt, wünschen, dass Menschen noch mal mehr sich reflektieren, entspannter miteinander umgehen und auch wissen, warum der eine sich so oder so verhält. Und es muss nicht unbedingt ein böser Mensch sein, er hat vielleicht einfach nur eine andere Brille auf. Also einfach nochmal viel mehr Entspannung im gemeinsamen Umgang.
Also ich noch als Impuls so zum Abschluss, was ich jetzt daraus mitgenommen habe, ist für mich einfach auch manchmal im Gesicht versuchen, die Ursache zu finden, warum jemand vielleicht gerade austickt und dass das gar nichts mit mir zu tun hat, sondern vielleicht einfach in seinen Anlagen ist. Und dann nehme ich es auch nicht so persönlich.
Ja.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir.
Ja,
und
sehr gerne.
Hoffe, dass das einfach weiter nach vorne geht und mehr Menschen das nutzen. Vielen Dank, Andreas.
Ja, schön, dass ich die Gelegenheit hatte. Ich hoffe, mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass möglichst viele Menschen damit auch was anfangen können.
Danke.